Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schönen guten Abend nach Göttingen.
Jawohl, jawohl. Wir sind schön auf Tournee und dann ist man halt in Göttingen anstatt in Köln oder sonst wo.
Letztes Mal, als wir beide miteinander sprachen, da war es ja kurz vor deinem 70. Geburtstag, am 30. März.
Ja.
Ursprünglich groß geplant. Corona hat da naturgemäß einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie habt ihr dann letztendlich den Geburtstag gefeiert?
Also letztendlich gefeiert haben wir es ganz klein in Familie. Die Töchter sind aus Berlin nach Köln gekommen und wir haben dann schön ganz, ganz klein gefeiert, was mir sowieso am liebsten ist. Aber diese großen Geburtstage, die man dann auch schön mit viel Publikum feiern kann, die sind natürlich auch großartig. Aber letztendlich hat uns Corona ja richtig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten ja einen wunderschönen Plan, wie wir das alles machen würden. Wir haben das Album frühzeitig aufgenommen, das alles Fließalbum und hatten vor, da auch eine schöne Präsentation zu spielen, also so ganz oldschool-mäßig in Köln im Satori-Saal. Das haben wir seit 40 Jahren nicht mehr gemacht. Mhm. Also es ist wirklich so eine Präsentation, wo man jedes Stück anmoderiert und es dann spielt. Nächstes Stück anmoderiert und spielt. Das ganze neue Album, dann hinten am Schluss noch ein paar Crowdpleaser. Das wäre eine schöne Veranstaltung gewesen. Das wäre am 18. September gewesen. Aber da wurde dann irgendwann auch in dem Zeitraum wurde uns auch klar, dass das wird irgendwie nichts werden mit dem 18. September. Und irgendwann wurde uns dann auch klar, das wird auch nichts werden mit dem Geburtstagskonzert. Am 30. März, das wird auch nichts werden, obwohl da immer noch ein halbes Jahr eigentlich zwischengelegen hat.
Mhm.
Und wir mussten uns ein Ding nach dem anderen mussten wir uns abschminken. Und dann irgendwie, ja, dann musst du mit dieser Zeit natürlich was Sinnvolles machen und nicht jetzt anfangen zu hyperventilieren. Schön überlegen, was macht man damit? Und mir war relativ schnell klar, dass wir alles um ein Jahr verschieben müssen. Hatte dann allerdings auch die Zeit, endlich dieses Dill-Buch zu schreiben, wo ich versprochen hatte, den Helge Malchow vom Kiwi Verlag, da gibt es diese Serie Musikbibliothek, genau, wo Künstler, Journalisten, Schriftsteller halt über den Act schreiben, der sie am meisten beeinflusst hat in ihrem Leben. Und das sind sehr subjektiv geschriebene Bücher. Das ist das Schöne daran, weil die 10.000. Dylan-Biografie braucht ja keine Sau. Die wollten halt, dass ich das Dylan-Buch schreibe. Und ich habe immer gesagt, wenn ich Zeit habe, mache ich. Aber ich habe keine Ahnung, wann ich Zeit habe. Ja, und Corona hat mir dann Zeit gegeben. Und das hat auch einen Riesenspaß gemacht, das zu schreiben. Also ich habe die Zeit gut genutzt, ja, und habe mich fit gehalten. Jetzt haben wir dann diese schöne Tournee jetzt hier mit meinem Freund Mike Herting, die dann sogar noch in die Verlängerung gegangen ist, mit ganz kleinem Besteck. Denn wenn man mit der großen Besetzung spielt, produziert das ja unglaubliche Kosten. Vor allen Dingen dann, wenn man es wieder absagen muss. Ne? Dann hat man schon wieder Kosten produziert. Aber mit dem kleinen Besteck geht das wunderschön. Macht einen Riesenspaß.
Absolut. Über das Buch und natürlich deine beiden Auftritte nächste Woche hier bei uns in Berlin sprechen wir gleich. Aber vorher wollte ich noch mal von dir wissen, wie fühlt sich denn nun diese 70 an?
Ich denke da ehrlich gesagt nicht drüber nach. Ich denke da von mir aus, also von dem, was meine Person betrifft, klar, man hat ein paar Zimperlein mehr, ja, das geht alles nicht spurlos an einem vorüber. Ich habe ja vor 10 Jahren einen Schlaganfall gehabt, wobei das aber nichts mit dem Alter zu tun gehabt hat. Das ist schon logisch, aber wenn man halbwegs denken kann, dann ist das schon klar, dass man mit 70 nicht mehr so rumspringen kann wie mit paar 20. Das ist doch völlig logisch und das war für mich aber auch wirklich nie ein Problem. Also ich habe immer gesagt, ich will in Ehren alt werden, will nicht zum Berufsjugendlichen mutieren müssen. Das ist mir ganz gut gelungen. Also ich selbst mache mir da keine Gedanken drüber. Also klar, wenn jetzt Charlie Watts stirbt, dann wird einem schon, da denkt man schon länger drüber nach und denkt dann ja, scheiße, diese Epoche geht jetzt wirklich so langsam in die Knie.
Hm.
Also diese Epoche, die ich ja 60 Jahre miterleben durfte, ist ja irre. Also ich habe ja Anfang der 60er Jahre die Beatles wahrgenommen und das hat einen unglaublichen Wendepunkt in meinem Leben ausgemacht. Ich war plötzlich nicht mehr Winnetou oder Pfadfinder, plötzlich war ich Paul McCartney. Ja,
warst du eher Beatles oder eher Stones?
Also erstmal habe ich nur die Beatles wahrgenommen, dann kamen die Stones und ich habe mich da nie entscheiden wollen, warum auch? Das war ja sowieso nur ein Trick von den damaligen Managern, dass die einen braver waren und die anderen verruchter. Ja, auf den Trick bin ich gar nicht reingefallen. Ich fand die Stones klasse, ich fand die Beatles klasse. Ich fand die Beatles anfangs ein bisschen brav. Das ist mir schon, deswegen war es gut, dass es die Stones gab.
Schon alleine das Outfit.
Ja. Diese Samtkrägelchen und sowas. Obwohl, ich muss zugeben, das haben wir damals eigentlich schon schön gefunden und nur nicht gewusst, wo die diese Anzüge hergekriegt haben. Mhm. Diese Samtkrägelchen. Da hatten sie allerdings auch so Klamotten, so, die waren so mehr so im Lodenstil geschnitten mit so mit kragenlosen Jacken. Die fand ich allerdings immer furchtbar. Die fand ich immer ganz furchtbar. Warum ziehen die so einen Scheiß an? Da waren die Stones schon, das sah alles irgendwie lässiger aus.
Du hast selber ja Höhen und Tiefen in deinem Leben erlebt. Natürlich Schlaganfall, einschneidende, wirklich gesundheitliche Tiefschläge. Aber was hat jetzt zusätzlich dieses Corona-Jahr 2020 nochmal vielleicht mit dir gemacht und auch auf die Sicht der Dinge? Inwiefern haben die sich verändert?
Also ich bin ja in diesem Corona-Jahr auch zweimal Großvater geworden. Das ist, da war Corona eigentlich auch ganz gut für, weil dann kann man sich besser in diese Rolle auch reinfügen. Also unsere Tochter Isis ist extra aus Berlin nach Köln gekommen, um ihr Kind in Köln auf die Welt zu bringen. Also einen Monat vorher. Die hatten vor, einen Monat danach noch in Köln zu bleiben. Ja, und dann vor lauter Corona und Lockdown sind die dann insgesamt 4 Monate geblieben. Was natürlich großartig war. Mhm. Und man konnte sich wunderbar auch in diese neue Rolle einfinden. Und das gibt dann natürlich auch wieder andere Gedanken nochmal. Also ich kenne das ja, als ich Kinder gekriegt habe, so die Verantwortung, die spürt man dann instinktiv. Das setzt sich dann auch nochmal fort und vielleicht sogar potenziert sich das nochmal, wenn man Enkel hat. Also jetzt nehmen wir einfach mal nur, was mit unserer Umwelt passiert. Instinktiv denkt man, scheiße, ich bin dafür verantwortlich, dass die auch noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden, wenn die mal flügge werden. Dafür fühlt man sich verantwortlich und das setzt auch irgendwie Kräfte wieder frei. Also das ist, ich habe schön viel Zeit gehabt zu überlegen und alles für mich auch so zu sortieren, dass es Sinn macht. Also es ist für mich kein verlorenes Jahr, auch wenn ich sagen muss, dass es ganz furchtbar ist, dass man nicht spielen kann und dass die ganzen Leute, die bei uns in der Crew arbeiten, die ganzen Zulieferer, die Busverleiher, die LKW-Verleiher, die PA-Verleiher, diese ganzen Leute, die Clubs, die Hallen betreiben. Also dieses Elend habe ich schon mitgekriegt und man wird natürlich dann auch ungeduldig irgendwann. Ja, aber es nützt ja nichts. So was haben wir alle gemeinsam noch nicht erlebt, so eine Pandemie. Und keiner hat da die Patentrezepte für. Und ich muss auch sagen, die Politiker, die das zu handhaben hatten, die habe ich eigentlich eher bedauert. Also ich hätte diesen Scheißjob nicht gerne gehabt. Mein lieber Mann.
Ich glaube, keiner von uns. Und jetzt endlich geht das kulturelle Leben langsam wieder los. Und wir können dich hier in Berlin erleben am nächsten Wochenende. Gleich zweimal, Samstag und Sonntag, einmal im Columbia-Theater und am Sonntag in der Passionskirche. Und das ist ein literarisch-musikalischer Abend rund um Bob Dylan. Du hast es schon erwähnt, es geht natürlich um dein Buch, das du geschrieben hast. Du singst und liest daraus. Lass uns mal ein bisschen in deinem eigenen Buch dann nochmal zurückblättern. Wann und wie hast du denn für dich Bob Dylan entdeckt?
Das war, als ich als 15-Jähriger schon seit einem Jahr in einer Beatband gespielt habe, und zwar Bassgitarre, weil ich ja Paul McCartney so toll fand. Und unser Sänger sagt, auf einem Schulfest, dass das jetzt sein letzter Auftritt mit uns sei, weil er müsste sich jetzt aufs Abitur konzentrieren. Er war ein bisschen älter als wir, als der Rest der Band. Und ja, und er brachte aber zu diesem Auftritt die neue Single von Bob Dylan mit, nämlich Like a Rolling Stone, hatte den Text auch schon rausgeschrieben. Und wir haben das Ding dann zusammen angehört auf so einem komischen Plattenspieler, der da rumstand. Und das war, als wenn ich vom Blitz getroffen wäre. Das war wirklich so, was passiert denn da? Was ist denn das auf einmal für eine Haltung? Wovon singt der überhaupt? Also immerhin habe ich kapiert, dass es nicht um die Rolling Stones ging, sondern um was anderes. Mhm. Aber so dieser ganze Text ist ja irgendwie so wie ein Wimmelbild. Man man kennt diese Bilder, wo man gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll, weil man will alles begreifen, man begreift natürlich erstmal gar nichts. Und das waren auch so Bilder, die, und unser Englisch war nicht gut, was weiß ich, was Princess of the Steeple heißt, also die Prinzessin auf dem Kirchturm, was heißt mir damals, wusste ich das nicht, und nicht Napoleon in Rags und ganz viele Metaphern, die für uns nur geheimnisvoll waren. Wir hatten noch keine Ahnung von Surrealismus oder irgendwas, von Beat-Poeten, da hatten wir keine Ahnung von. Und das war einfach wie ein Blitzeinschlag und ich habe wirklich diesen Auftritt gespielt auf diesem Schulfest und die ganze Zeit immer überlegt, was war das jetzt? Und am Abend noch habe ich meinem Freund Hein, der damals noch gar nicht in der Band spielte, aber der sehr musikalisch war, ich habe dem Hein gesagt, Einhammer, du musst jetzt Bass spielen. Ich will jetzt so Songs schreiben und singen wie der Typ mit der Sonnenbrille. Und dann habe ich das Amt des Sängers in der Band übernommen und habe meine ersten Songs geschrieben, natürlich auf Englisch, mit denen man mich heute erpressen könnte. Aber immerhin, ich habe angefangen damit.
Und du hast auch gesagt, er hat dir tatsächlich einen tiefen Einblick in die amerikanische Seele gegeben.
Ja, also ich meine, wir kennen ja zunächst mal nicht unbedingt viele Amerikaner, mit denen man sich unterhalten kann. Man kennt das alles nur aus dem Fernsehen oder aus Büchern oder irgendwie aus den Medien. Und das war natürlich in den 60er Jahren war das alles noch viel weiter weg. Das war ja ein Sehnsuchtsland, wo man nicht viel von wusste. Wir hatten gerade noch Cowboy und Indianer gespielt. Ja, das also, und plötzlich passiert sowas. Und das hat einen auf eine ganz andere Fährte gebracht. Das hat einen irgendwo hingebracht, wo man weiter recherchieren wollte, wo man weiter dahinter kommen wollte. Und das ging dann alles so. So arbeite ich seit Jahren. Also wenn ich irgendwo was gefunden habe, dann ziehe ich an diesem Faden so lange, bis er komplett aus dem Dreck raus ist und bin total gespannt, was da noch dran hängt. Und das hat eigentlich angefangen damals. Dylan hat mich wirklich damals, wenn man es jetzt ganz grob sagen will, für Kultur interessiert. Ich habe mich bis dahin nicht großartig für Kultur interessiert. Die Beatles-Texte waren Schlagertexte, die haben mich nicht hochgerissen. Das war I Wanna Hold Your Hand. And she loves you und weiß der Geier was.
Bis auf Let It Be, lass es geschehen.
Ja, aber das war ja später. Da hatten die ja schon den Dylan-Einfluss selber gehabt.
Ja. Ach so.
Also Dylan hat ja auch auf die Beatles und auf die Stones große Einflüsse gehabt. Nee, also bis zu dem Zeitpunkt, wo die dann auch den Dylan bemerkt haben und Dylan auch die bemerkt hat, bis dahin waren Texte eigentlich gut anzuhörende Sätze, aber die waren eigentlich doch sehr schlagerlastig.
Und du hast dich dann tatsächlich auf die Lebensspuren von Bob Dylan begeben für Arte 2017, war das? Und bist kreuz und quer durch Amerika auf den Spuren auch seiner Weggefährten. Wie war das? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich bin nach Kreta geflogen und habe mich 2 Wochen lang in Klausur begeben und nochmal alles Wichtige gelesen und gehört, damit ich auch richtig gut vorbereitet war.
Aber im Grunde hattest du Bob Dylan doch schon eingeatmet. Das heißt, du hattest ihn ja schon so verinnerlicht.
Ja, klar. Aber man muss sich dann, wenn man sich auf so eine Reise begibt, muss man sich schon nochmal vergewissern und einige Details, so wenn man dann auch erarbeitet. Wen will man treffen? Das war ja dann, da arbeitet dann auch ein Team für uns, die Kontakte gemacht haben. Die ruft man ja nicht alle selber an, die Leute, die man dann treffen will. Und das war wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Also das war wirklich auch nichts für Weicheier. Da musste man, das war eine sehr anstrengende Reise, aber es war großartig, ganz, ganz großartig. Am nächsten Morgen dann am Lincoln Memorial auf den Stufen, Wo damals die berühmte Rede I Have a Dream gehalten wurde. Da haben wir im Sonnenaufgang angefangen mit dem ersten Dreh.
Wie war der Moment, als du Bob Dylan das erste Mal gegenüberstandst?
Der war eigentlich, das war sehr, sehr organisch. Das war, als wir mit Wim Wenders an dem BAP-Film gearbeitet haben. Und wir hatten ein paar Drehtage in Köln. Und an einem dieser Abende spielte Bob Dylan in der Köln Arena. Und da der Wim Wenders den Bob Dylan schon seit den 70ern kennt, der war damals mit einer Frau namens Roni Blakely verheiratet. Und die hat damals bei Dylan in der Rolling Thunder Review mitgearbeitet. Und von daher kannten die sich. Und das war dann halt für mich auch sehr privilegiert. Also da stellte der eine Kumpel dem anderen seinen Kumpel vor. Und das war dann überhaupt nicht so ein Ding, so ein Pflichttermin oder irgend sowas, was der Dylan wahrscheinlich sowieso nicht machen würde. Aber das war wirklich eine ganz erwachsene, normale, wunderbare Geschichte, wo wir uns unterhalten konnten. Ich weiß noch, er hat sich damals sehr dafür interessiert, für die deutschen Kaiser und Könige. Und er wollte ganz viel jetzt über Wilhelm II. Wissen. Und Wim wusste auch einiges dazu. Ich konnte auch ein bisschen was beitragen, aber er wollte immer mehr wissen. Also Dylan muss man sich so vorstellen wie so ein Privatgelehrten, der dahinter kommen will. Und dann haben die beiden noch verabredet, dass der nächste Auftritt wäre, nämlich in Berlin gewesen, ein paar Tage später, dass der Wim dann vorbeikommt und die nötigen Unterlagen, die er braucht, ihm dann noch vorbeibringt. Mhm. Also so auf dieser Art war das. Und ich habe eigentlich überhaupt nicht so das Gefühl gehabt, gut, dadurch, dass ich ihn natürlich auch zu kennen glaube, ich habe viel gelesen von ihm, ich kann mich sehr gut da reinversetzen, aber auch diese ganzen Karriereknicks, die er dann gemacht hat, also Mitte der 80er Jahre, diese Midlife-Crisis, wo furchtbare Platten rauskamen, aber auch schlimme Gigs gesehen und so. Das hat mich alles, glaube ich, sehr gut verstehen können, was da mit ihm passiert ist. Deswegen war mir das auch eigentlich sehr vertraut. Das war mir eigentlich, den vor mir zu sehen, war eher vertraut. Ich war nicht nervös, kann ich nicht sagen.
Gibt es etwas, was du noch über ihn gelernt und erfahren hast durch die Gespräche mit den Weggefährten, was du noch nicht wusstest?
Ich habe am meisten gelernt dadurch, also Weggefährten auch, also sagen wir mal diese Fotografen, die diese wirklich schon ikonografischen Cover fotografiert haben, wie von Highway 61 oder von Bring It All Back Home. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, die sind jetzt mittlerweile alle weit in den 80ern. Wenn man sich mit denen unterhält und die und erzählen dann aus dieser Zeit und auch von der Hochachtung vor dem Dylan, gerade Daniel Kramer, das war einer, der diese Highway 61 und Bring It All Back Home auch fotografiert hat. Der war auch eine Zeit lang mit ihm auf Tour, als er fast noch mit ganz, ganz wenig nur um elektrisch verstärkt gespielt hat. Sind die zusammen aufgebrochen, irgendwie in einem PKW. Dylan hat seine Gitarre irgendwo mit hingenommen, da stand schon ein Mikrofon und dann hat er sich auf den Hocker gesetzt und hat die Stücke gespielt und Daniel Kramer hat fotografiert. Und wenn man diese Erzählungen dann hört, gerade auch der Respekt, der von so einem wirklich so einem weisen alten Mann, der sein Leben lang für die Kunst gearbeitet hat, wenn der dann über Dylan spricht, dann ist man ganz, ganz still und hört einfach nur zu. Und das geht dann auch ganz tief rein, das verinnerlicht man. Und an diesen Stellen zu stehen, wo bestimmte Sachen passiert sind, also wenn ich beispielsweise in der 4th Street West, Nummer 161, wo er sein erstes kleines Apartment hatte, 1962, wenn man dann sieht, wie klein dieser Kosmos war in diesem Greenwich Village, wie klein dieser Kosmos war und wie man sich dann da in einem bitterkalten Winter zurechtfinden musste, froh, dass man diese kleine Wohnung hatte. Wenn man an diese Stellen kommt, oder Big Pink, wo er mit The Band die Basement Tapes aufgenommen hat, da waren wir ja drin, da habe ich auch mit einem ehemaligen Weggefährt zusammen Musik gemacht. Das ist schon, also für mich, also ich bin ja sehr haptischer Mensch, ich bin sehr haptisch veranlagt, ich muss das spüren, riechen, fühlen und auch die Gesamtatmosphäre und das sauge ich alles auf und das kann man nicht, wenn man nur ein Buch liest. Das kann man nicht. Davon muss man hin.
Es sei denn, man liest dein Buch, denn es ist wirklich sehr persönlich geworden mit wunderbaren Geschichten. Und am nächsten Wochenende können wir dich also hier in Berlin erleben, zweimal gleich. Was erwartet uns denn da genau? Wie stellen wir uns das vor? Du liest und singst.
Ja, das ist eine sehr, sehr gemütliche Veranstaltung. Also ich habe ja meinen Freund Mike Herting gefragt. Den kenne ich schon länger, als es Bab gibt. Der hat damals Anfang der 70er in den angesagten Jazz-Rock-Bands gespielt und ich war Kunststudent. Und irgendwann hat er auch mitgekriegt, dass ich wieder Musik machte. Und dachte, du machst jetzt wieder Musik, was ist das denn? Und das waren die Anfänge von Bab. Aber wir sind immer in Kontakt geblieben, weil der Mike so ein Virtuose ist und B, weil er unglaublich offen ist für Musik. Der hat keine Vorurteile. Und ich habe viele Sachen mit dem in den Jahren gemacht. Ich habe das WDR Big Band Album mit dem aufgenommen. Der hat die Arrangements geschrieben. Ich habe mein Zeltinger Album mit ihm zusammen produziert. Mit dem Bundesjazzorchester haben wir viele Sachen gemacht. Also es war immer, wir haben ständigen Kontakt. Und Mike ist so der Pianist für die besonderen Fälle. Ja, und deswegen habe ich ihn jetzt angerufen, weil er hat so Lust. Ich habe dieses Buch geschrieben, Esther Lust, dann mit mir so eine kleine Lesereise, ich spiele mal ein paar Lieder. Also Esther Lust, ja klar, logisch, machen wir. Und dann haben wir uns getroffen und haben die Songs, die ich ausgewählt hatte, mal versucht zu arrangieren. Einmal pro Woche, das waren vier Wochen, also vier Proben und dann hatten wir es. Ja. Und dann haben wir zwischendurch dann auch eine Tour veranstaltet. Da haben wir gesagt, könntest eigentlich mal gucken, ob du irgendwie ein paar Gigs zusammenkriegst, wo wir spielen können. Dann natürlich, wir scharren ja alle in Stachlöchern, wir wollen ja alle spielen. Und jetzt im Sommer war das natürlich klasse. Da ging das mit den verschiedensten Corona-Konzepten, die ja in allen Bundesländern irgendwie anders sind. Das bringt dann teilweise natürlich auch zur Ratlosigkeit. Aber gut, das waren alles Open-Air-Veranstaltungen, dann ging das besser. So, und jetzt trauen wir uns auch dann jetzt im Herbst Indoor zu spielen. Da haben wir dann in Berlin diese Kirche, in der ich noch nie war. Gott sei Dank, die Leute vom Columbia-Theater waren so flexibel, ist da was freigeschaut, dass wir noch ein Zusatzkonzert spielen können.
Wunderbar, da freuen wir uns sehr drauf. Am nächsten Wochenende seid ihr hier in Berlin, Samstag und Sonntag. Ein paar wenige Karten gibt es noch, habe ich gesehen. Wolfgang, danke, dass du hier warst und wir freuen uns auf dich.
Ich freue mich auch. Sehr gespannt.